Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Susanne Arlt.
Grüne Oasen in unseren Städten, ja, die haben irgendwie das Potenzial zum Alleskönner. Also sie tragen zum Erhalt der Artenvielfalt bei, sie schlucken den Schall der Autos, verbessern auch noch das Klima und erhöhen somit unsere Lebensqualität. Ja, und in 5 Städten in Belgien, Frankreich, Luxemburg und Deutschland helfen sie sogar langzeitarbeitslosen Migranten und Flüchtlingen, Fuß zu fassen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Neben Theorie und Praxis bekommen die TeilnehmerInnen aber auch Einblicke in die Grundlagen der Europäischen Union. Also vieles auf einen Schlag. Über das grenzüberschreitende Gärtnern berichtet Landeskorrespondentin Tonia Koch.
Tamara kniet in einem Beet und jätet Unkraut.
Das Unkraut holt halt, wenn die Beete bepflanzt sind, den Sauerstoff. Und deshalb sollte man da hinten dran sein und was man dann sieht, rausholen.
Eine Pflanze lässt sie stehen.
Das ist Beinwell, wenn ich mich nicht irre. Das ist für die Bienenfutter.
Seit vergangenem Oktober gehört die alleinerziehende Mutter einer kleinen Tochter zu einer Gruppe von 15 Langzeitarbeitslosen, die über das europäische Projekt CreaVert wieder in den Arbeitsmarkt zurückfinden soll.
Ich würde gerne eine Umschulung zur Gärtnerin machen.
In Deutschland ist das Gartenprojekt besser bekannt unter dem Titel Essbare Stadt. 5 Partner aus 4 verschiedenen Ländern sind an CreaVert beteiligt. Darunter das rheinland-pfälzische Andernach, dessen essbare Stadtgärten eine Vorbildfunktion haben. Weitere Projektpartner sind Völklingen im Saarland, das französische Saargemünd sowie Esch in Luxemburg und Accur in Belgien. Alle verfolgen die gleiche Zielsetzung, sagt die Völklinger Projektleiterin Susan Gregor.
Wir wollen Langzeitarbeitslose, Migranten und Flüchtlinge in dem Arbeitsprozess so einspannen, dass sie halt später auf dem Arbeitsmarkt eine Chance bekommen, dieses Wissen, was sie sich bei uns aneignen, auch im Gartenbau dann anzuwenden und umzusetzen.
Die Perspektiven für ihre Schützlinge seien vielversprechend, glaubt die Gärtnermeisterin.
Im Moment ist es im Gartenlandschaftsbaubereich, im Blumenzierpflanzenbereich, gibt es einen Mangel an Arbeitskräften. Und wenn man hier die Grundlagen lernt, so von Bodenbearbeitung, Aussaat und auch die Beständigkeit, an Dingen dran zu bleiben, hat man auf dem ersten Arbeitsmarkt sehr gute Chancen, unterzukommen.
Insgesamt 30 Stunden pro Woche sind die Kursteilnehmer im Völklinger Stadtgarten beschäftigt. 20 Stunden wird vor Ort gearbeitet und nach dem Muster von 1-Euro-Jobs mit 1,25 Euro die Stunde vergütet. In den restlichen 10 Stunden finden Qualifizierungsmaßnahmen statt. Dafür gibt es kein Geld, gleichwohl sind sie verpflichtend, erklärt Jürgen Quint vom zuständigen Berufsbildungszentrum.
Also wir haben das miteinander so verzahnt, sodass man sich der Qualifizierung nicht entziehen kann.
Neben theoretischem Wissen zur Unterstützung der praktischen Arbeit vor Ort gehe es dabei auch um andere Inhalte. Vor allem Europa und seine Grundlagen stünden auf der Agenda. Sie habe zum ersten Mal etwas über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung erfahren, sagt Tamara.
Wir wurden darüber informiert, dass da 5 Partner halt in diesem Projekt sind. Fand ich ganz spannend und toll für auch diesen Austausch, um mal zu sehen, wie es woanders ist.
So nah sei sie Europa noch nie gekommen und ohne europäische Finanzierung wäre CreaVert höchstwahrscheinlich nicht aufgelegt worden, ist die junge Mutter überzeugt. Insgesamt stehen 3 Millionen Euro für die Dauer von 3 Jahren zur Verfügung, gut die Hälfte steuert die EU bei. Der Rest wird von verschiedenen Projektpartnern kofinanziert, darunter die Länder und das Jobcenter. Bei CreaVert geht es auch ums Kennenlernen, um den Aufbau sozialer Kontakte über die Landesgrenzen hinweg. In gemeinsamen Workshops werden zum Beispiel alte Kulturtechniken wiederbelebt, wie der Lehmhüttenbau. In zahlreichen archäologischen Projekten ist diese Technik bei der Rekonstruktion keltischer Bauwerke grenzüberschreitend gefragt. Ebenso die historische Pflasterung von Wegen mit gefundenen Feldsteinen. Ein Workshop, der Tamara nachhaltig beeindruckt hat.
Das war sehr interessant, ja. Hat Spaß gemacht, selbst mal so Muster zu legen und halt zu sehen, wie sowas entstanden ist oder so tolle Wege entstehen.
Für alle Projektteilnehmer wird sich nach den 3 Jahren sicherlich keine Perspektive am ersten Arbeitsmarkt abzeichnen. Dafür seien die Voraussetzungen zu unterschiedlich, sagt Susan Gregor. Angefangen von der körperlichen Fitness der Teilnehmer über die geistige Beweglichkeit bis hin zur Motivation. Entsprechend hoch sei die Fluktuation.
Es ist eine Kernmannschaft, die da ist. Das sind 5, 6 Leute und die anderen wechseln. Aber diese Kernmannschaft erlaubt es uns halt, die Arbeiten zu machen, weil die wirklich auch begeisterungsfähig sind und bei der Arbeit auch dranbleiben und pünktlich sind und Spaß haben.
An Begeisterung fehlt es Paul nicht, aber ob er eine Chance bekommt, er ist skeptisch.
Mit 58, das ist nicht so gut, aber es ist gut, dass wir so gärtnerisch was noch machen.
Paul war, bevor er arbeitslos wurde, als Lagerarbeiter tätig. Ein Aushilfsjob in einer Gärtnerei sei für ihn vielleicht noch drin. Das hofft er zumindest. Mike, Mitte 20, hat eine Lehre zum Landschaftsgärtner abgeschlossen und sucht in erster Linie nach Stabilität.
Ah, und dass ich hier wieder so ein bisschen in dieses Arbeitsverhalten wieder reinkomme und dann hoffentlich mal vielleicht mal eine Zusage bekomme. Wenn ich mich mal irgendwo bewerbe.
Warum er das nicht längst getan habe? Naja, so ein paar Dinge, auch privat, seien bei ihm nicht so gut gelaufen. An gärtnerischem Interesse zumindest mangelt es nicht. Mike erläutert die Anordnung der Beete.
Hier oben haben wir verschiedene Salatsorten. Ab hier haben wir Sellerie, verschiedene Sorten. Das ist Mangold und das da ist rote Beete.
Das Interreg-Projekt CreaVer läuft noch bis Ende 2020 und alle hoffen, dass es danach weitergeht. Zusätzliche Partner sollen gewonnen werden, weitere Städte und Schulen, die den öffentlichen Raum für Gärten öffnen und benachteiligten Menschen einen Weg aufzeigen, wieder näher an die Mitte der Gesellschaft heranzurücken.
Die EU ist maßgeblich für den wirtschaftlichen Erfolg in Sachsen. Zu diesem Schluss, da kam jüngst der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, ein echter EU-Bekenner. Wobei seine Landsleute das vor 5 Jahren wohl nicht ganz so sahen, denn die Wahlbeteiligung, die lag damals bei nur 49%. Doch Kretschmer, der hat recht. Ohne EU-Fördermittel wäre Dresden heute kein solch herausragendes Zentrum für Halbleiter und Mikroelektronik und ja die Region Leipzig wohl auch kein solch bedeutender Logistikstandort. Seit 1990 sind mehr als 20 Milliarden Euro von Brüssel nach Sachsen geflossen. Und doch müssen es nicht immer gleich Milliarden sein, um ein Projekt erfolgreich einzuschieben. In Plauen, der Spitzenstadt, da hat die Schaustickerei nur einige tausend Euro aus EU-Mitteln erhalten und trotzdem ist das eine ziemlich lohnende Investition, sagt unser Landeskorrespondent Bastian Brandau.
Also der Stickersaal ist hier. Hier ist der Wagen. Wir haben jetzt die Klippen auf der rechten Seite.
Die Europäische Union stickt ein bisschen mit, wenn Frank Luft, Brille, kariertes Hemd und schwarze Weste, die Geräte in der Plauner Schaustickerei vorführt. Gegründet von einigen Enthusiasten, hat die Schaustickerei auch Geld aus EU-Mitteln erhalten, um Arbeitsplätze hier im Vogtland zu fördern. In der einstigen deutsch-deutschen Grenzregion, unweit der heute kaum noch sichtbaren deutsch-tschechischen Grenze. Bundesweit zuletzt wieder in den Schlagzeilen nach einem Neonazi-Aufmarsch. Auf seiner Führung zeigt Frank Luft, der im Museum als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt ist, auf die lange Reihe von Klemmen an dem über 5 Meter langen Stickrahmen. Sie bewegen die Nadeln durch den aufgespannten Stoff.
Jetzt haben wir durch den Stoff durchgestochen. Und jetzt hat die Klippe auf der anderen Seite die Nadel gefasst.
Frank Luft zieht am Hebel einer der ältesten Maschinen hier. Eine, die mit Muskelkraft bedient wird. Konzentriert fährt er mit einer Metallspitze ein stark vergrößertes Stickmuster Punkt für Punkt nach. Jedes Mal, wenn er den Hebel zieht, wird der Faden durch den Stoff durchgestoßen. Die Maschine überträgt und vervielfältigt so das Muster auf ein 5 Meter langes Stoffband. Die Kluppe, die Klemme auf der anderen Seite, nimmt den Faden wieder entgegen und so geht es hin und her.
Und das haben die Sticker 12, 14 Stunden gemacht damals. Das verlangt doch einen relativ großen Kraftaufwand. Das war auch die Zeit, wo die Stickerei von der Frauenarbeit auf eine Männerarbeit übergegangen ist. Hier saßen dann männliche Sticker und haben den Wagen hin und her bewegt.
Die ersten Maschinen dieses Typs kamen 1857 nach Plauen aus der Schweiz. Dort im Kanton St. Gallen befand sich das zweite europäische Stick- und Spitzenzentrum.
Der sächsische Maschinenbau war damals noch nicht in der Lage, solche Maschinen zu produzieren. In Plauen wurden dann noch weitere Maschinen von der Schweiz gekauft. Aber schon 1861 beginnt dann auch der sächsische Maschinenbau, diese Schweizer Maschinen nachzubauen, macht dazu eigene Patente.
Die sächsischen Maschinenbauer legten nach und dann wieder die Schweizer. Und bald war der gesamte Stickvorgang hier wie da automatisiert. Ein Stück europäische Industriegeschichte, die hier in Plauen erlebbar wird. In der Schaustickerei können Besucher die Maschinen von damals in Betrieb sehen. Und sie können nicht nur den Aufstieg, sondern auch die schwierigen Zeiten nachvollziehen, in Plauen wie in Europa. Die Krise vor dem Ersten Weltkrieg, schließlich die Verstaatlichungen der vielen kleinen Betriebe in der DDR. Von der war auch die Stickerei im Plauener Osten betroffen, in der sich heute die Schaustickerei befindet.
So, Achtung.
Längst hatten Lochbandmaschinen die Produktion übernommen, die mussten nur noch von wenigen Menschen überwacht werden. Nach der Wende wurden hier, jetzt wieder privatwirtschaftlich, noch einige Jahre Gardinen hergestellt.
Das sind die Maschinen, die bis 1996 gelaufen sind, sogar in den 90er Jahren noch teilweise dreischichtig im Einsatz waren. Aber die Zeit war dann relativ schnell vorbei. Mitte der 90er Jahre lässt das Interesse an Stickereiprodukten dann auch nach hier. Die Löhne in der ehemaligen DDR sind dann auch entsprechend gestiegen. Und es war dann weniger attraktiv, hier noch Stickereien herzustellen.
Wohin mit den ausgemusterten Maschinen? Engagierte Menschen setzten sich dafür ein, einige zu erhalten und immer wieder auch vorzuführen. Und das in Umbruchzeiten mit hoher Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Unsicherheit. So entstand über viele Jahre aus einem Verein die Schaustickerei durch die ehrenamtliche Arbeit von Menschen wie Gabriele Rudolph, die seit 2015 das Museum leitet. Gabriele Rudolph, halblange blonde Haare, ist gelernte Textildesignerin und trägt natürlich einen blauen Spitzenschal. Das kulturelle Erbe der Stadt Plauen sichtbar zu machen, sei die wichtigste Aufgabe des Museums.
Weil die Biografien vieler Menschen, die hier gearbeitet haben, eng mit der Stickerei verbunden sind und auch die Stadt ja die Stadt der Spitzen ist. Und viele Leute kommen dann hierher und sagen, hier, ach so ist das entstanden. Jetzt haben wir zu den Deckchen, die wir immer so viel bekommen haben, ein ganz anderes Bild.
Förderungswürdig finden Stadt und Landkreis und unterstützen den Verein Vogtländische Textilgeschichte, den Trägerverein des Museums, mit regelmäßigen Zahlungen. Auch die Europäische Union hat das Engagement der Menschen in der Schaustickerei finanziell unterstützt. Im Verein und seiner Arbeit sieht die EU ein gutes Beispiel für bürgerschaftliches Engagement, eines der EU-Ziele. Mit dem Programm Lokales Kapital für soziale Zwecke wurden Arbeitsplätze in der Schaustickerei gefördert.
Ja, also das ist natürlich schon schön, wenn man sieht, dass auch das ein bisschen über Plauen hinausgeht und über den Kulturraum im Vogtland und über die Stadt. Das ist doch eine Anerkennung für die Einrichtung.
Anerkennung, etwas, worüber derzeit in Sachsen viel diskutiert wird, genau wie über die Zeit nach 1990, die Umbrüche, die Massenarbeitslosigkeit. Immer wieder gab es da geförderte Stellen in der Schaustickerei. Vollzeitstellen gibt es auch heute nicht im Museum, vieles findet auch auf Honorar- oder auf ehrenamtlicher Basis statt. Geld könnte sowieso immer mehr da sein, auch an den Gebäuden gibt es eigentlich immer etwas zu sanieren oder auszubessern. Aber Verein und Schaustickerei laufen heute auf sicheren Schienen, sagt Museumsleiterin Gabriele Rudolph und sieht sich seit einigen Jahren vor neuen internationalen Herausforderungen.
Wir bekommen auch viele Gäste aus dem Ausland, also aus Frankreich, aus der Tschechoslowakei und ja, haben da schon viel Gäste auch. Wir haben englischsprachige Führung, die allerdings besser vorher angemeldet wären.
Zuletzt wurde die Website nach dem Englischen auch ins Französische übersetzt. Eine Sprache, mit der sich auch der europäische Kreis in die Schweiz schließt, von wo vor über 150 Jahren die ersten Stickmaschinen nach Plauen gekommen waren.
Es ist jetzt ein großes freundschaftliches Verhältnis zwischen den Schweizern und zwischen uns. Und viele Besucher aus der Schweiz kommen, viele Museumsbesucher, die also schon in der Schweiz waren und dann sagen, ja, wir wollen ja auch mal hier das Zentrum der Stickerei sehen.
Deutschlandfunk Kultur, Länderreport. Mit Susanne Arlt.